Der Lesungstext ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, Vers 1 bis 16. Der Rolf tut den Lesen.
Als Jesus diese seine letzte Rede beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern: Wie ihr wisst, ist übermorgen das Passafest. Dann wird der Menschensohn ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden. Da kamen die führenden Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des obersten Priesters Kaiphas zusammen. Sie fassten den Beschluss, Jesus heimlich zu verhaften und umzubringen. Aber auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens trat eine Frau an Jesus heran. Sie hatte ein Fläschchen mit sehr wertvollem Salböl. Das goss sie Jesus über den Kopf. Die Jünger sahen es und waren empört. Was soll diese Verschwendung? Sagten sie. Dieses Öl hätte man teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus hörte das und sagte: Warum bringt ihr die Frau in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat dieses Salböl auf meinen Körper gegossen und hat ihn damit für das Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Darauf ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden Priestern und sagte: Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten.
Thank you.
Die können gerne wieder Platz nehmen, die stehen. Liebe Gemeinde, stellt euch vor, ihr wäret eine von den Jüngerinnen oder Jünger von Jesus, der damals gelebt hat und mit ihm unterwegs war. Ihr habt euren Beruf an den Nagel gehängt oder sonstige Verpflichtungen hinter euch gelassen. Und ihr seid jetzt inzwischen etwa 3 Jahre mit ihm von Dorf zu Dorf gezogen. Ihr habt erlebt, wie er Blinde geheilt hat oder Taube. Ihr habt selber in seinem Namen können Menschen heilen. Ihr seid dabei gewesen, wo er fast aus dem Nichts 5000 Menschen zu essen gegeben hat. Ihr habt erlebt, wie er einen Sturm hat können stillen, wo das Boot fast untergegangen ist. Ihr seid dabei gewesen, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, weil er Gott einem als Vater im Himmel vermittelt hat und nicht als fernes Wesen, sondern eins, um eine Beziehung zu haben. Jetzt sind 3 Jahre lang vergangen und bei euch hat sich langsam so Müdigkeit eingestellt und Routine. Ihr werdet so kribbelig, immer ein bisschen gleich. Geht das ewig so weiter? Das Umeinanderziehen ohne festen Wohnsitz, das zerrt auch an euren Kräften. Und ihr wünscht euch, jetzt muss eine Veränderung geben, jetzt müssen wir irgendeinen Schritt weiterkommen. Und eines Tages kommt tatsächlich Bewegung in die Sache. Jesus sagt, Leute, jetzt ziehen wir von der Provinz Galiläa offen auf Jerusalem in die Hauptstadt. Und ihr denkt, endlich. Wenn wir in Jerusalem werden sein, dann wird Jesus die römische Besatzungsmacht dort vertreiben. Er wird sich auf einen Königsthron setzen und er wird dann als versprochener Messias ein Friedensreich regieren. Endlich ist es so weit. Wo ihr in Jerusalem ankommt, erfahrt eure Begeisterung, aber so bis die ersten Dämpfer. Jesus, der vertreibt zwar die Händler aus dem Tempel, aber so viel mehr macht er gar nicht. Der religiöse Führer von der Stadt ist ja zwar schon ein Ärgernis, aber die römische Regierung, die was sagen hat, die was Macht hat, die nimmt fast keine Notiz von ihm. Die werden kribbelig. Und da beschließt ihr, jetzt muss ich dieser Sache ein bisschen nachhelfen. Sie spielen Jesus in die Hände von der religiösen Führer. Und die sollen dann den Römern klar machen, wie gefährlich der Jesus ist. Da ist Sprengkraft drin, da könnt ihr gefährlich werden oder euch vertreiben. Und schließlich, wenn die Römer begriffen haben, wie gefährlich das sein könnte, werden sie eben den Prozess machen und Jesus ist gezwungen, dass er sich wehren und verteidigen. Und das macht er, indem er dann endlich die Römer rausschießt, die Macht übernimmt. So soll es passieren. Man muss ihn ein bisschen drängen haben. Und ein bisschen nachhelfen, was wir für richtig halten. Wenn ihr in Gedanken mitgegangen seid, dann habt ihr euch in jünger Judas versetzt. Wahrscheinlich, nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich hat er solche oder ähnliche Gedanken gehabt, die ihn dazu bewogen haben. Jesus, aber heisst es überliefern, zu verraten, zu übergeben. Und jetzt mit dem Verrat von der ganz höchst aufschlussreichen Vorgang an. Ich habe es am Anfang angedeutet, es bildet sich eine Reihe von Personen, die Jesus immer an den Nächsten weitergeben. Wie eine heisse Kartoffel, die man hier nimmt und schnell einem anderen weitergibt, der soll schauen. Als erstes ist eben der Judas, einer von seinen engsten Gefolgsleuten, von ihm schon verraten worden. Schon mal interessant, es ist kein Spion von außen, der ihn entdeckt hätte, der ihn entführt, zu den Machthaber bringt. Es war einer von ihnen gewesen. Judas spielt Jesus in die Hände vom jüdischen Gericht, sogenanntes Synhedrium. Und dort sitzen die Hohepriester und die religiösen Machthaber. Und die gehen ihn ziemlich schnell weiter an Pontius Pilatus, also an die römische Besatzungsmacht. Und der Pilatus nimmt sich auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Der geht ihn schnell weiter an die Soldaten und die sollen eine Kreuzigung an ihm vollziehen. Also, schnell innehalten. Laut biblischem Zeugnis haben nicht die Juden oder nicht der Römer Pilatus allein die Kreuzigung von Jesus zu verantworten, sondern es ist so viel Beteiligte. Im Prinzip alle. Auch einer von seinen Jüngern steht gegen ihn und die anderen Jünger sind nicht viel besser. Die meisten hauen ab, wenn es brenzlig wird. Die Evangelien sagen also, alle haben ihren Teil dazu beitragen, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird, sei es Gläubige oder Ungläubige, sei es Juden oder Heiden, wie man es damals genannt hat, Anhänger von Jesus, Distanzierte, Befehlsgeber, Befehlsempfänger, Mächtige oder Ohnmächtige, alle sind beteiligt. Alle tragen eine Mitverantwortung, es gibt keine einseitige Schuldzuweisung. Und wenn die Kirche einmal später allein den Juden die Schuld gegeben hat, das war ein ganz grober Fehler. Oder wenn man sagt, ja, die Römer sind schuld, die sind ja historisch nicht mehr greifbar, kann man denen irgendwie geben, das geht auch an der Sache vorbei. Es ist so viel beteiligt. Ja, jetzt ist es meiner Meinung nach interessant, wenn wir mal schauen, mit welchem Motiv die Beteiligten Jesus immer an der Nächsten weitergeben, haben die eine erstaunliche Gemeinsamkeit. Alle geben ihm weiter, damit sie selber nicht mehr umdenken. Sie geben ihn weiter, damit sie in ihrer eigenen Position, in ihren eigenen Ansichten vom Leben, wie es soll sein, können verharren und sich nicht mehr verändern. Jede und jede sichert seine eigene Position, verteidigt die eigenen Ansichten. Gehen wir der Reihe nach. Die Soldaten dienen das, wofür sie bezahlt werden. Sie führen einen Befehl aus. Würden sie es nicht machen, sie würden ihren Job verlieren, hat ein riesen Problem, harte Konsequenzen. Also sie machen das, ich bin Soldat, ich bleibe Soldat, also muss ich Befehl ausführen, den kreuzigen. Das ist vielleicht noch am verständlichsten. Dann, wenn wir rückwärts zurückgehen, der Pontius Pilatus, der macht nichts anderes, als einen politischen Kurs vom Kaiser Tiberius in Rom folgen. Der Tiberius hat mich damals entschlossen, seine antijüdische Einstellung aufzugeben und sucht Zusammenarbeit mit den jüdischen Führungspersonen. Und der Pilatus ist zuständig, dass er die neue Ausrichtung ausführt. Also, will der Pilatus seine Macht behalten oder bei der Karriere ein Stückchen weiterkommen, muss er das machen, was der Kaiser in Rom sagt, dann behaltet er seine Position oder kommt weiter. Und das heisst, schau, dass du mit den Führungspersonen gut auskommst von den Juden, mach, was sie sagen, mach das. Voilà, er macht es. Die Hohenpriester und Sadduzäer sind die Nächsten. Die wollen Jesus beseitigen, damit sie die religiöse Macht in der Hand behalten können. Denn immer wenn so eine Messiasfigur kommt, sind sie gefördert, dann braucht sie es nämlich nicht mehr. Wenn der Messias kommt, dann ist er der einzige Hohenpriester, er ist der einzige Rechtssprecher und Hohenpriester, das Gericht, Sadduzäer, Tempelangestellte, die werden überflüssig. Sie können abtreten. Und darum sind sie äußerst misstrauisch gegenüber dem Chor vom Messias, denn der wird ihre Macht, ihren Job gefördern. Also, weg mit dem, dann bleiben wir weiterhin Gerichtsleute und Vorsitzende im jüdischen Hochrat. Die meisten Jünger schließlich haben gehofft, Jesus würde die politische und die religiöse Macht übernehmen, er würde den Staat Israel als Reich von Gott wiederherstellen und ein paar finden, dann mache ich sicher Karriere da drin. Das heisst auch vorher ab und zu. Und der Judas wahrscheinlich hat das wollen erzwingen. Und was sie merken, dass Jesus sein Weg ein anderer ist, nicht der Weg, den sie sich vorstellen, rennen die Jünger fort, sie verleugnen ihn. Uiuiui. Weg. Also alle, die ich aufgezählt habe, wenn oder können die eigene Weltanschauung und die eigene Sicherheit nicht aufs Spiel setzen, indem sie Jesus würden folgen, bei ihm bleiben, seine Lehre übernehmen. Es ist ihnen zu heiss, die ganze Sache. Man müsste zu viel ändern. Und so stirbt der Jesus einsam und verlassen am Kreuz, sagt die Bibel. Sind wir mal ehrlich, wenn ihr jemand von denen gewesen wäre damals, hättet ihr anders reagiert? Oder ähnlich? Gleich? Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch so gehandelt. Es wäre mir zu heiß gewesen. Und, ich hätte auch versucht, in meinen Vorstellungen zu bleiben, in meinen Wünschen, in dem, was ich für richtig halte. Die Frage ist, was heisst das für uns? Wir sind ja damals nicht dabei gewesen, oder? Wir sind nicht beteiligt an den Vorgängen von damals. Folgende zwei Gedanken. Ich glaube, das Beschriebene kann uns helfen, um uns selber auf die Schliche zu kommen. Mal bis da reinschauen, also ganz ehrlich. Zuerst einmal in Bezug auf das Zwischenmenschliche. Bin ich ein Mensch, der anderen bewusst oder unbewusst gern sein Wille aufdrängen. So ein bisschen steuern, dass die anderen das machen, was ich will. So wie der Judas, er merkt, jetzt muss etwas gehen, ich muss den Jesus ein bisschen steuern, damit er endlich einmal durchgreift und so. Oder? Sind ihr auch so jemand? Oder sind ihr ein Mensch, wo andere können schnaufen, wo die anderen den schnaufen lassen, eine gesunde Freiheit zulassen, auch mal sagen, was ihr findet? So eine gesunde Balance im Ganzen drinnen. Oder in Bezug aufs Glaubensleben. Selbst die engsten Nachfolger von Jesus haben ja wollen, dass ihre Vorstellung erfüllt wird. Wie sieht es bei uns aus? Ist Gott für mich im Grund so eine Hilfskrücke, wo meine Wünsche soll erfüllen? Oder bin ich so frei, mein Ego immer wieder mal hinten anzustellen und ganz offen sein für neue Wege, wo Gott mit mir vorhat. Wie sieht es bei euch aus? Mehr so, etwas zwischen ihnen. Vielleicht ist nicht jeder Tag gleich. Aber habt ihr so eine Art von Freiheit, dass ihr sagen könnt, dein Wille geschehe, ich vertraue darauf, bin offen. Oder es gibt viel mehr Momente, wo wir verbissen sind und denken, das muss sein und das muss sein und das. Und es kommt ganz schlecht aus. Und Gott, bitte mach. Ich kenne so ein Gebet, ihr wahrscheinlich auch. Aber in welche Richtung geht es bei euch am häufigsten? Dein Wille soll geschehen, dein Wille geschehen. Das ist nicht ganz einfach umzusetzen, gell? In der Theorie kennen wir es, aber das Umsetzen ist nicht ganz einfach. Und etwas tröstet mich. Wenn wir schon so das Karfreitags- und Ostergeschehen vor Augen haben, sogar Jesus selber, der hat mit dieser Spannung auch zu kämpfen gehabt. Es gibt eine Szene im Garten Gethsemane, wo er spürt, oh, jetzt wird es ganz heiß, ganz kritisch, jetzt kommen wahrscheinlich bald gleich die Soldaten und die religiösen Führer, die wir abholen. Und das heisst dort, er hat sich am Boden geworfen, Gesicht zur Erde und er hat gebetet. Mein Vater, also Gott, wenn es möglich ist, erspar mir, dass ich diesen Kelch, also diesen Weg, diesen Kelch muss trinken. Bitte mach, dass der mir vorbeigeht. Ganz menschlich. Ganz normal. Wie es wahrscheinlich uns auch gegangen wäre. Brenzlige Situation. Bitte Gott, bewahre mich davor, dass das nicht eine schlimme Wendung nimmt. Und dann sagt er, aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Ich finde es schön, dass die Bibel so etwas überliefern. Da ist Jesus vor uns auch wieder der ganze Bruder. Ich kann sagen, wie eine Schwester, die das kennt. Oder? Das ganz Menschliche. Gott, schau, ich mag nicht. Und so. Und es braucht immer schon viel zu sagen, Gott, dein Wille soll geschehen. Ich vertraue auf das und ich loslasse. Noch das Letzte. Jesus ist dann von seinem Leiden nicht verschont geblieben. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber das Leiden hat nicht das letzte Wort gehabt. Die Menschen damals rund um Jesus, wie ich es beschrieben habe, die haben versagt gehabt, aber für Gottes Liebe ist Versagen, das ist gar kein Hindernis. Es gibt nämlich eine Kraft, die stärker ist als unser Versagen und die wird sichtbar unmittelbar nach der Kreuzigung von Jesus. Und zwar erfasst die als allererst Soldaten, die dort stehen. Also die, die ihren Job gemacht haben und so, erledigt haben, die werden als erst angesteckt von einer neuen Kraft. Das heisst dort, als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und alles andere miterlebten, da erschraken sie sehr und sagten, der war wirklich Gottes Sohn. Also Menschen, die nicht geglaubt haben, ihren Job gemacht haben, denen wird das Feuer anzünden da innen. Wow, das ist doch tatsächlich Gottes Sohn. Und ein nach dem anderen, wie so der Jünger, vor du darauf glauben. Nicht alle, aber die, die offen sind. Denen wird das Feuer vom Vertrauen, vom Sinn, von der Hoffnung, gerade nach der Kreuzigung schon, und dann so richtig mit der Aufstehung von Jesus, wieder anzündet. Und die Jünger und Jüngerinnen, die versagt haben, die abgehauen sind, die ihn überliefert haben, die fassen wieder Mut. Ein Judas ist einen anderen Weg gegangen, aber alle anderen haben sich erfüllen lassen, sind wieder offen geworden, frei geworden, mutig geworden. Und dann können sagen, dein Wille geschehe und ich möchte Teil vom Ganzen sein. Dein Wille geschehe, das ist so das Thema vom heutigen Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gebetet habt. Ist aber nicht so ganz einfach, gell? Aber vielleicht ist das Gebet, dein Wille geschehe, das Kürzeste, vielleicht auch das Aufrichtigste. Oder eins, wo man kann sagen, wenn man selber nicht weiter weiß oder wenn einem die Worte fehlen. Gott, ihr stand an. Ich denke, es müsse so oder so sein. Und ich weiß gar nicht, ist das der richtige Weg oder verrenne ich mich da wieder? Aber wir eine Offenheit können geschenkt bekommen oder Grundvertrauen, zum sagen, Gott, ich mag nicht mehr, aber dein Wille geschehe. Was du willst, das soll passieren. Das ist ein ganz schönes Gebet. Und ich hoffe, dass wir es immer wieder können sagen, um so Geistesgegenwärtigkeit in schwierigen Situationen, das zu sagen, das loszulassen. Gerade im Hinblick auf Ostern oder Karfreitag, wo so viel Bedeutung drin ist. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Das war so ein Vorausblick gewesen auf so eine Gesamtschau, wo man Karfreitag und Ostern anschauen kann. Ich wünsche euch, dass ihr eine gute Balance findet, von können loslassen, von eigenen fixen Ideen oder sich auch freuen, wenn Gott das Vorhaben auf euch segnet. Dass ihr auch eine gesunde Balance habt, anderen Menschen Freiheit zugestehen oder auch andere Menschen unterstützen, wenn es braucht. Und oft können sie sagen, Gott, dein Wille soll geschehen und das ist eine gute Sache. Das wünsche ich uns allen für die kommende Zeit. Amen.